Ja, wir wollen dann weitermachen. 1. Mose, Kapitel 28. Wir haben jetzt gesehen, wie Jakob sich aufgrund der unterschiedlichen Umstände dort aufmachen muss, um jetzt in das Land seiner Verwandtschaft zu gehen. Er kommt dort an und er trifft auf Laban und auf Rahel in Kapitel 29 und sagt Laban zu ihm, Vers 15, solltest du mir, weil du mein Bruder bist, umsonst dienen? Vielleicht kurz eine Erklärung. In der hebräischen Sprache gibt es nicht unterschiedliche Worte für Schwager, Bruder und sowas, sondern es Bruder kann auch Cousin bedeuten und so etwas, ja. Also nicht, dass jemand denkt, er ist überhaupt kein sein Bruder, nicht? Deswegen ist es ein sprachliches Problem. Teile mir mit, was soll dein Lohn sein? Laban hatte zwei Töchter. Dann werden die beiden Töchter vorgestellt, Lea die ältere, Rahel die jüngere. Vers 18, Jakob liebte Rahel. Dann sagt er, ich will dir 7 Jahre dienen um Rahel, deine jüngere Tochter. Kann mir jemand mal sagen, was wirklich Liebe ist zu einem Mädchen, die man heiraten möchte? 7 Jahre ist er bereit zu dienen. Ich hatte einen Freund, der hat länger als 7 Jahre gebetet für seine Frau. Die hat er schon als sehr junger Mann gesehen, hat ihr aber nie irgendwas gesagt und hat dann angefangen für sie zu beten. Ich weiß, es war, glaube ich, aber mehr als 7 Jahre. Und dann hat der Herr sie so lange bewahrt, bis er für sich selbst klar erkannte, das ist sie. Und jetzt frage ich sie. Und sie sagte sofort ja. Und heute haben sie 12 oder 13 Kinder, eine glückliche Familie. Übrigens, gibt es ja ein ganz schönes Beispiel in der Bibel, wie man eine Frau kennenlernt. Kennt ihr das schönste Beispiel? Ich meine nicht, dass man es immer so machen soll, aber das ist ganz vorne in der Bibel. Der Adam legte sich schlafen und Gott weckte ihn auf und dann stand die schönste Frau der Welt vor ihm. Der hat sie nicht losgezogen und hat geguckt. Er konnte natürlich auch nicht gucken, aber ja, ist ein schönes Bild, ja. Es war ein wunderschönes Bild. Er hat nicht angeguckt, wo ist die schönste Frau aller Frauen? Sondern Gott hat ihn zum bestimmten Zeitpunkt aufgeweckt. Er hat gesagt, da ist sie. Und liebe Brüder, wenn man eine Frau sucht, wie gesagt, das ist ja nur eine bildliche Sache, die da uns vorgestellt wird, dann ist es sicherlich gut, die Brunnen zu besuchen. Um jetzt auf 1. Mose 29 nochmal zurückzukommen. Sie trafen sich an einem Brunnen, wo lebendiges Wasser rauskam. Schönes Bild vom Wort Gottes. Wenn man mal nachfragen würde, wo haben sich Männer und Frauen kennengelernt, die heute eine glückliche Ehe führen, ist es nicht oft so gewesen, dass sie sich auf Konferenzen oder auch in einer Arbeit für den Herrn in einer Freizeit kennenlernten? Wenn ich an meine Freunde zurückdenke, dann kann ich sagen, alle diejenigen, wo ich heute sehe, die sind glücklich miteinander verheiratet. Da waren die Frauen interessiert am Wort Gottes, haben früh schon angefangen, ein Gebetsleben zu führen und die Männer auch. Irgendwann haben sie so diesen, wie man so sagt, den geistlichen Kick gekriegt, ja. Neudeutsch ausgesprochen. Und dann haben sie sich kennengelernt. Und hier haben sie sich auch beim Brunnen kennengelernt. Wo hat der Isaak die Rebekka kennengelernt? Ja, auch. Der Brunnen spielt in der Bibel eine ganz, ganz wichtige Rolle. Manchmal auch die Quellen. Übrigens, das hebräische Wort für Quelle ist auch das Wort für Auge. Da denke ich oft so, so ist das tatsächlich. Wenn das lebendige Wasser uns erfrischt, dann erleuchtet es uns auch an den inneren Augen des Herzens. Dann kriegen wir auch einen klaren Blick. Dann sind wir nicht nur abhängig von äußerlichen Dingen, schönen Dingen, sondern gucken wir viel, viel tiefer. Ich jedenfalls, als ich heiratete, hatte den Wunsch, ich wollte eine Frau haben, die Christus dient.
mit ganzem Herzen. Und meine Frau hatte den gleichen Wunsch. Und dafür hat sie auch lange gebetet. Und dann hat der Herr, sie hat immer gebetet, sie ist ja hier, ich erzähle das jetzt, ne? Sie hat gebetet, dass der Herr ihren Mann in die Versammlung schickt, wo sie war. Da musste der Herr mich aus Hannover, über Bielefeld, über die Freizeitarbeit in der Schweiz, dort lerne ich einen Bruder kennen, aus Herdecke. Und er sagte, hör mal, wenn du dein Referendariat in Hagen machst, dann kommst du zu uns an die Schule in Herdecke. Ich kenne den Schulleiter dort und da kannst du dein Referendariat machen. Oh, sag ich, wenn das alles so einfach geht, dann kam ich nach Herdecke. Und siehe da, dann habe ich irgendwann die Augen aufgemacht aus meinem Schlaf. Und siehe da, sie stand da, schönste und die liebste aller Frauen. Ich hoffe, dass das jeder Mann hier auch sagen kann von seiner Frau. So, hier kommt es also zu dieser Begegnung. Und jetzt arbeitet der Jakob 7 Jahre. Der malucht, also ganz kräftig. Fleißiger Mann. Ja, und dann wird ein schönes Fest gefeiert. Und dann kriegt er die Lea als Frau. Ja, und das passt natürlich überhaupt nicht, nicht? Der wollte doch die Rahel haben. 7 Jahre lang gearbeitet. Und der Laban sagt, das ist bei uns nicht üblich, so steht es dann da, dass man die Ältere, die Jüngere vor der Ältere nimmt. Nee, nee, mein lieber Jakob, da musst du noch ein bisschen warten. Okay, 7 Jahre nochmal dazu. 14 Jahre. In den 14 Jahren, da glaube ich, hat der Jakob angefangen nachzudenken. Ich glaube, dass sein Gewissen wieder in Funktion kam, hat wieder die entsprechenden wichtigen Funktionen übernommen. Und dass er vielleicht manchmal, vielleicht, ich kann es ja nicht behaupten, aber vielleicht manchmal gedacht hat, diese Jahre, eigentlich verschenkte Jahre, sind das die Jahre, wo Gott mich erziehen will.
Er arbeitete also und dann kriegt er die Rahel als Frau. Vers 30, er ging auch zu Rahel ein, er liebte Rahel mehr als Lea und er diente bei ihm noch weitere 7 Jahre. Und das Interessante ist dann, dass offensichtlich Jakob überhaupt keine richtige Zuneigung zu Lea bekam. Das heißt hier sogar in Kapitel 1, Vers 31, als der Herr sah, dass Lea gehasst war. Mensch, was ist mit dem? Bezieht das auf Jakob? Ich denke schon. Und Gott zeigt dann dem Jakob deine ganzen Gefühlsduseleien. Alles, was du so drauf hast. Das werde ich dir mal zeigen, wie töricht das alles ist. Und dann geschieht etwas Wunderbares. Rahel war unfruchtbar. Und hier heißt es, Gott öffnete ihren Mutterleib. Rahel aber war unfruchtbar. Lea bekommt zuerst Frucht. Was musste der Jakob jetzt wohl denken? Sie bekommt die ersten 4 Söhne, Ruben, Simeon, Levi und Juda. Und die Rahel sieht das. Und sie beneidet die Lea, Kapitel 30. Da beneidete Rahel ihre Schwester und sprach zu Jakob, gib mir Kinder, und wenn nicht, so sterbe ich. Jetzt macht die Rahel Druck. Ich bin noch nicht an Gottes Stand, sagt Jakob. Sie haben immer, im Gegensatz zu unserer Zeit, sie haben Kinder aus Gottes Hand genommen. Kinder sind nicht nur das Ergebnis einer geschlechtlichen Begegnung, einer Liebesbegegnung, sondern Kinder sind eine Gabe Gottes. Das muss man sich immer wieder mal verdeutlichen. Und deswegen ist es so schlimm, dass in unserer Zeit Millionen, weltweit gesehen, Millionen von Kindern abgetrieben werden, ermordet werden. Und das kann nie gut gehen, nicht? Das wird auch eine Ernte geben, die über das christliche Abendland herkommt. Noch ist alles so schön. Aber Gott wird das niemals, niemals hinnehmen auf Dauer. Gott hat es auch nicht hingenommen, dass die Kanaaniter ihre Kinder den Götzen opferten. Und heute ist es so, die Kinder werden den Götzen der modernen Kultur geopfert. Der Freizeitkultur, der Wohlstandskultur, der Erlebnisorientierungskultur, der Eventkultur.
400 Jahre hat es gedauert, so sagt Gott das zu Abraham in 1. Mose 15. 400 Jahre hatte Gott Geduld. Gott hat auch mit unserer Kultur Geduld. Er wartet darauf, dass die Menschen endlich einsehen, dass das böse ist. Aber wenn sie glauben, dass alles so, dass Gott alles so hinnimmt, was seine Geschöpfe mit Geschöpfen machen, dann wird man sich schwer wundern. Die babylonische Kultur ist untergegangen, die medopersische, die griechische, die römische Kultur ist untergegangen an ihrem moralischen, sittlichen Verfall. Und so wird auch die abendländische, christliche Kultur, postmodern oder wie man sie nennen will, untergehen. 2. Timotheus 3 und dann 2. Thessalonicher 2, Offenbarung 12, 13, 17, 18. Rahel beneidet Lea. Nun, der Laban hatte noch den beiden Mägde mitgegeben. Der Rahel hatte die Bilha gegeben und der Lea hat dann noch die Silpa gegeben. Dann heißt es, dass Jakob zu der Bilha, der Magd Rahels, einging und sie gebar ihm Söhne. Zuerst den Sohn Dan und dann den Sohn Naphtali. Und danach kommen wieder zwei Söhne, nämlich die Söhne der Magd Leas. Das war Silpa. Das waren Gad und Asa. Und dann bringt Ruben die Dudaim, der war auf dem Feld, bringt der Dudaim, das sind so Liebesäpfel, Alraunen, wie sie auch genannt werden. Und dann hat Lea wieder mit Jakob Kontakt und bekommt zwei Kinder, nämlich Issachar und Sebulon. Und erst dann bekommt Rahel einen Sohn mit dem Namen Er füge hinzu. Nun, da haben wir keine Zeit, intensiv auf diese Dinge einzugehen. Zuerst Lea, dann die zwei Mägde, dann wieder Lea und dann Rahel. Diese Geschichte ist ein prophetisches Bild von der Geschichte Israels. Und wenn man das vergleicht mit 1. Mose 49, ist das einfach wunderbar. Eine weitere Deutung ist, dass Lea ein Bild von den Nationen ist. Während dieser Zeit ist Israel in Knechtschaft, davon sprechen die Mägde. Und dann wird Gott wieder anknüpfen an Israel, Lea und die Nation, zuerst Lea und dann Rahel, die dann Josef und Benjamin gebiert. Und das sind Bilder von dem Herrn Jesus. Josef in seinen Leiden zur Herrlichkeit, Benjamin in seiner Erhöhung, Sohn meiner Rechten, so wie der Herr Jesus erhöht ist zur Rechten Gottes. Eine weitere Deutung ist ganz praktisch, dass diese Söhne auch Bilder sind von den Prinzipien Gottes, die er am Anfang mit seinem Volk hat. Ruben, Simeon, Levi. Ruben bedeutet mein Sohn. Simeon bedeutet Erhörung. Levi bedeutet Anschluss oder Anhängung. Und Juda bedeutet Lobpreis. Genau das wollte Gott mit seinem Volk Israel erreichen. 2. Mose 4 sagt Gott mein, oder durch Mose, mein Sohn, mein Erstgeborener, den möchte ich für mich haben. Ruben ist der Sohn Leas. Und so möchte Gott Israels als Sohn haben. Erhörung. Gott sagt in 2. Mose 3, dass er das Volk in der Knechtschaft erhört hat, wollte sie herausführen aus Ägypten. Was wollte er mit diesem Volk haben? Er wollte sie an sich anschließen. 2. Mose 19. Er wollte sie als Eigentumsvolk haben. Was sollte das Ziel sein? Juda, Lobpreis. Das Volk sollte ein Fest in der Wüste feiern und Gott loben für seine wunderbare Befreiung aus Israel. So kann man die ganzen anderen Namen auch an. Wir haben jetzt keine Zeit dazu, sonst sind wir heute Abend noch dabei. Aber es ist einfach wichtig, mal solche Dinge auch zu studieren. Auch die Namen in der Bibel haben eine zutiefst geistliche und prophetische Bedeutung. Nun haben wir die Söhne alle hier. Und es geschah Vers 25, als Rahel Josef geboren hatte, da sprach Jakob zu Laban, entlass mich. Jetzt gibt es ein Gespräch mit dem Laban. Und dann sagt der Laban, naja, wenn du noch Vieh und alles mitnehmen willst, musst du noch 6 Jahre dienen. Also ich würde sagen, der Laban, das ist so ein spezieller Typ, nicht? Ein Gauner. Aber jetzt kommt der Jakob so aus den Socken, ja? Der sagt jetzt Folgendes in Vers 35, Achso, wir haben zuerst diese, dass er diese ganzen verschiedenen Tiere dort nimmt und der Laban sagt zu ihm, ich gebe dir eine bestimmte Art von Tieren und die anderen Tiere sollen meine Söhne bekommen. Und jetzt fängt der Jakob an und versucht durch ganz bestimmte Tricks die Vermehrung dieser Schafe und Ziegen zu beeinflussen durch ganz bestimmte Mittel. Und interessant ist, dass später sagt er in Vers 9, Kapitel 31, Vers 9, Gott hat das Vieh eures Vaters genommen und mir gegeben. Das heißt, das, was er selbst auch gemacht hat, hat er hier das erste Mal so richtig aus Gottes Hand genommen, obwohl er selbst nachgeholfen hat. Aber in Kapitel 31, Vers 3, da heißt es, und Jahwe sprach zu Jakob, kehre zurück in das Land deiner Väter. Und ich will mit dir sein. Kehre zurück. Und hier sehen wir das zweite Mal, dass Gott zu Jakob spricht, nachdem sich diese Herden vermehrt hatten und er jetzt letztlich ziehen wollte, kommt Gott ihm entgegen und sagt, du, denk daran, was ich in 1. Mose 28 gesagt habe, du sollst doch in das Land ziehen. Ich werde dir alles geben, deine Nachkommenschaft sei gesegnet. Obwohl er hier sich an einem Ort befindet, wo er eigentlich nach den ursprünglichen Ratschlüssen Gottes gar nicht hingehörte. Und dennoch, aber aufgrund der Tricks seiner Mutter und seinen eigenen, dahin gekommen ist, redet Gott zu ihm. Was können wir daraus lernen? Dass Gott auch auf unseren eigenen Wegen, die wir gehen, uns dennoch anredet. Deswegen wollen wir nie aufhören, für solche zu beten, die die Gemeinschaft der Kinder Gottes aufgegeben haben, die ihre eigenen Wege gehen. Gott redet zu ihnen. Vor kurzem sagte ein Bruder, dessen Tochter in die Welt gegangen ist, ich bete schon so lange, Gott hört sowieso nicht. Doch, natürlich hört er. Glaubt ihr nicht, dass Isaak und Rebekka gebetet haben? Ja, selbstverständlich. Und hier sehen wir, dass Gott zu ihnen spricht. Natürlich. Da Gott in seiner Gnade nie jemanden vergewaltigt sozusagen, indem er mit Macht sagt, jetzt machst du das, was ich will. Das macht er mit dem Wind. Wenn er sagt, verstumme, dann verstummt er. Der Mensch bleibt als eigenverantwortliches Wesen verantwortlich, auf das Anreden Gottes zu hören. Aber Gott redet zu ihnen. Deswegen solltest du eine Tochter, einen Sohn in der Welt haben. Bete weiter. Gott spricht immer und immer wieder zu diesen Personen. Manchmal durch seltsame Geschicke. Wir haben es selbst erlebt, 2 Jahre lang war unsere jüngste Tochter auch in der Welt. Wir haben einfach gebetet, haben sehr streng gehandelt. Sie durfte mit ihrem Freund nicht nach Hause kommen. Wir haben gesagt, gibt es überhaupt nicht, wir werden auch dich nicht besuchen. Viele haben gesagt, ja, ist halt ziemlich streng. Wir haben gesagt, sie hat uns lieb, das wissen wir haben sie lieb. Aber wir beten intensivst, besonders meine Frau. Und dann haben wir hinterher so erlebt, wie sie immer einsamer wurde, bis schließlich der Herr sich zur Umkehr gezwungen, nicht gezwungen, aber dahin gebracht hat, dass sie gar nicht mehr anders konnte. Und das zeigt, dass Gebet niemals umsonst ist. Aber das Ausharren habe ein vollkommenes Werk, sagt Jakobus 1. Das Ausharren. Beten, weiter beten. Und sollten wir selbst erkennen, dass wir Fehler gemacht haben, dann heißt es auch entschuldigen. Um Vergebung bitten. Wenn wir beten und wir merken in unserem Innern, dass Dinge nicht in Ordnung gewesen sind, in unserer Beziehung zu den Kindern, dann hingehen und entschuldigen. Damit wir frei sind in unserem Gewissen und frei beten können und rufen können zum Herrn. Gott spricht. Gott spricht zu Jakob hier und sagt, kehre zurück in das Land deiner Väter, zu Isaak und Rebekka. Und da muss er ja damit rechnen, dass der Esau da auch noch ist. Ach du lieber Schreck, ja, das ist so gefährlich. Nun hat der Jakob das gehört. Er geht zu seinen Frauen und sagt ihnen, dass der Gott, der lebendige Gott, ihm begegnet ist. Hier sagt er einmal auch, ein Engel Gottes sprach zu mir im Traum, Jakob. Und dann sehen wir, wie er seine Frau nimmt und dann den Plan macht, jetzt wegzugehen. Unter keinen Umständen wollte er dem Laban davon berichten. Nein, das wollte er nicht. Er ist einfach gegangen. In der Zeit nämlich, wo Laban losgezogen war, um seine Schafe zu scheren, in Vers 19. Und Laban war gegangen, um seine Schafe zu scheren. Und jetzt kommt ein Vers, der steht da plötzlich so drin. Und Rahel stahl die Teraphim, die ihr Vater hatte. Ja, was ist das denn? Was macht die Rahel denn da? Was? Der Laban, der war doch verwandt mit der Rebekka. Der Vater Bethuel aus der Verwandtschaft Abrahams. Was ist denn da los? Was sind Teraphim? Teraphim sind Hausgötzen. Was machen die Teraphim im Haus von Laban? Rahel stahl die Teraphim. Laban wusste von nichts. Und er zieht jetzt mit seinen Frauen los. Und der Laban kommt zurück und sucht seine Lea, sucht seinen Rahel, seinen Schwiegersohn Jakob, nicht mehr da. 3 Tage vergangen, dann heißt es, dass man ihm berichtet, Jakob ist geflohen. Und dann wollte er ihm nachreisen. 7 Tage Reisen lang. Er wollte die bekommen. Und was war wohl in seinem Innern? Was passiert da plötzlich? So ist Gott. Vers 24. Gott kam zu Laban, dem Aramäer, in einem Traum der Nacht und sprach zu ihm, hüte dich, dass du mit Jakob weder Gutes noch Böses redest. Ist das nicht wunderbar? Also ich finde die Gnade, diese Liebe Gottes und die Güte Gottes so gewaltig. Der beeinflusst jetzt den Laban. Der Laban, der denkt vielleicht so, jetzt ist aber Schluss hier, jetzt geht's ran. Auch der Esau wollte das ja schon, ja. Und jetzt begegnet er plötzlich dem Laban im Traum. Und sagt ihm, du pass mal auf. Pass gut auf, was du mit Jakob machst. Und dann treffen die aufeinander. Der Laban erzählt jetzt immer, was habt ihr gemacht? Warum seid ihr geflohen? Warum habt ihr uns überhaupt nichts gesagt? Wir hätten euch doch gerne begleitet und verabschiedet. Ja, ja, sagt der Jakob, das hättet ihr vielleicht gemacht, aber vielleicht auch nicht, ja. Und dann sagt der Laban, aber ich habe da mal eine Frage, und zwar Vers 32, bei Vers 30. Warum hast du meine Götter gestohlen? Dann sagt Jakob, Vers 32, bei wem du deine Götter findest, der soll nicht leben. Erforsche vor unseren Brüdern, was bei mir ist, und nimm es dir. Jakob wusste nicht, dass Rahel sie gestohlen hatte. Vers 34, Rahel hatte die Teraphim genommen und sie in den Kamelsattel gelegt und sich darauf gesetzt. Die erste Frage, die wir stellen können, ist, was veranlasste eigentlich die Rahel, diese Hausgötzen mitzunehmen? Zweitens, was veranlasste Laban, dass er diesen Hausgötzen solch eine Wichtigkeit beimaß? Warum hat Rahel eigentlich nie mit Jakob darüber gesprochen? Ich denke, sie wusste ganz genau, dass Jakob gesagt hätte. Also die schmeißt er jetzt mal sofort weg. Oder hätte es doch nicht gesagt? Ich denke doch. Sie hat es verschwiegen. Und jetzt kommt die Sache raus. So ist das schon mal, ja. Wir können eine ganze Zeit lang unter unserem Sattel Dinge haben, die wir verstecken. Vielleicht ihr lieben Schwestern vor euren Männern, die Kinder vor den Eltern. Aber es kommt der Augenblick, da kommen die Dinge raus. Als Junge hatte ich eine Freundin, die habe ich besucht in Bremen. Und ich hatte meine Eltern gesagt, ich fahre zur Oma und schneide die Hecke. Die wohnt in Lemgo, wir wohnten in Hannover. Hatten sie mir das Fahrgeld gegeben, da habe ich gesagt, natürlich, das Fahrgeld brauche ich nicht. Das benutze ich für meine Fahrt nach Bremen zu meiner Freundin. Und dann fahre ich nachts nach Hannover, da übernachte ich die Nacht und gehe dann zur Autobahn und trempe nach Lemgo und schneide die Hecke, damit ich nicht gelogen habe, ja. War ganz fit da, ne. Und dann klappt das schon. Und das klappte wunderbar. Hecke geschnitten, Freundin besucht, Hecke geschnitten. Das war natürlich ganz harmlos, ja. Ich habe denen auch immer einen Kuss gegeben, also nur mal Händchen gehalten. Also das war damals, ja, aber das war der Stil, der Stil. Ja, und dann Hecke geschnitten, kam leider nach Hause, war alles wunderbar. Kein Mensch hat es gemerkt, ist das nicht herrlich. Und ich komme am nächsten Tag aus der Schule, da sagt meine Mutter zu mir, kommst du mal eben zu in die Stube? Und wenn die in einer bestimmten Tonart sprach, dann wusste ich, da stimmt irgendwas nicht. Und schon ging es bei mir los, da habe ich irgendwas, ist da irgendwie ein Anruf gekommen? Oder? Dann holte sie meine Jacke und holte die kleine Fahrkarte. Damals gab es so kleine braune Fahrkarten. Holt die Fahrkarte, das darf ich mal fragen, wie das kommt, dass du an dem und dem Tag in Bremen warst? Hatte ich vergessen, die Fahrkarte rauszunehmen. Dann bekam ich abends ein Spezialgespräch mit meinem Papa. Vergesse ich nie mehr. Wurde nicht körperlich gezüchtigt, dafür war ich schon zu alt. Das gab es früher öfter. Es kommt alles raus. Könnte ich so manches noch erzählen aus meinem Leben früher, ja? Kommt alles raus. Nur eine Sache der Zeit. Wenn du irgendetwas in deinem Leben nicht in Ordnung gebracht hast vor deinen Eltern, denk daran, es kommt alles raus. Hast du mal was geklaut aus dem Portemonnaie oder was? Ich wollte dir was kaufen. So war das bei mir mal, ja. Das kam nach vielen Jahren erst raus. Als ich selbst jemanden da das Evangelium brachte, der sagte, der muss jetzt alles bekennen vor den Leuten, die denen er was geklaut hat. Und da fiel mir ein, dass ich ja vor 10 Jahren das Gleiche gemacht habe. Bin mich nach Hause gefahren und habe das dann von mir aus bekannt. Aber Christen haben ein funktionierendes Gewissen und die Dinge kommen doch raus. Und deswegen besser, man bekennt es sofort, als dass man es mit sich rumschleppt. Und deine Eltern werden auch sehr froh sein, wenn sie einfach ehrliche Kinder haben. Die treffen aufeinander und jetzt geht der Laban los. Was meinst du, was bei Rahel los war? Was die gezittert hat? Was hatte Jakob gesagt? Bei wem du die Teraphim findest, Kopf ab, darfst nicht mehr leben. Du kannst aber glauben, dass die Rahel aber in allerhöchsten Nöten war. Und jetzt ging das los und dann hat sie ganz schnell überlegt, war eine clevere Frau scheinbar. Und hat gesagt, ja, das Allerbeste ist, ich nehme das natürlich Weibliche und dann wird das jeder verstehen. Ja? Die sogenannte Wochenblutung, ich kann nicht mehr, geht es nicht gut, das, du weißt doch, das macht man ja, das geht nicht. Ne? Und dann hat der Papa bestimmt gesagt, ja, ist verständlich, verständlich, also das, alles in Ordnung. Dann blieb diese Teraphim blieben in der Familie. War das zum Segen? Natürlich nicht. Man einigte sich schließlich und Laban zog wieder ab. Dann lesen wir, dass in Kapitel 32, Vers 2, Jakob seines Weges zog. Es begegnet ihm Engel Gottes. Oh, das erinnert doch an Bethel, nicht? Und dann sagt er, das ist das Heerlager Gottes. Er gab hier im Ort den Namen Machanaim. Da sah er wieder, dass er seine Augen doch auf die Heiligkeit Gottes richten sollte und auf die himmlischen Dinge. Dass er ständig von Engeln umgeben war. Wissen wir das eigentlich, dass auch wir von Engeln umgeben sind? Ab und zu hat Gott mal so die Augen geöffnet und wenn es auch nur im Traum war. Aber in Hebräer 1 steht, sind sie nicht Geister ausgesandt, um derer willen, die die Seligkeit ererben sollen? Wisset ihr nicht, dass ihr ohne euer Wissen Engel beherbergt habt, sagt Hebräer 13? Wir sind ja von Engeln umgeben. Wir vergessen manchmal die unsichtbare Welt. Genauso wie wir von Dämonen umgeben sind. Wie dankbar dürfen wir sein, dass Gott uns so schützt vor bösen Einflüssen. Und später werden wir einmal das viel besser verstehen. Wir denken an die Geschichte Elisas. Da sah der Knecht Elisas, wie in Dotham die Syrer rings um diese Stadt gewesen sind. Und der Elisa blieb ganz, ganz ruhig. Und der Knecht hatte furchtbare Angst. Und dann hat der Elisa gebetet, öffne ihm doch die Augen. Und dann öffnete der Herr diesem Knecht Elisas die Augen. Und dann sah er die voll feuriger Rosse Aber das war die unsichtbare Welt. Das waren Engelscharen. Der Elisa war deswegen ruhig, weil er Augen hatte für die unsichtbare Realität, die unsichtbare Wirklichkeit. Und das brauchen wir auch. Deswegen sollen wir auch die geistliche Waffenrüstung anziehen. Epheser 6. Ja, jetzt müssen wir daran machen. Dann lesen wir in Vers 4, Jakob sandte Boten vor sich her zu seinem Bruder Esau. Denn er hat jetzt gehört, dass der Esau kommt. Also erst die Sache mit Laban, die Begegnung, und jetzt hört er, dass Esau kommt. Was will der Esau denn? Natürlich hat er sich gedacht, jetzt kommt die große Abrechnung. Jetzt bin ich hier mit meinen Frauen, mit meinen Kindern und jetzt kriege ich aber echt Angst. Ja. Da hat er allen Grund zu. Vers 10. Gott meines Vaters Abraham, Gott meines Vaters Isaak, Herr Yahweh, der du zu mir geredet hast, kehre zurück in das Land meiner Verwandtschaft und ich will dir Gutes erweisen. Ich bin zu gering all der Gütigkeiten und all der Treue, die du deinem Knecht erwiesen hast. Denn mit meinem Stab bin ich über diesen Jordan gegangen und nun bin ich zu zwei Zeugen geworden. Rette mich doch aus der Hand meines Bruders, aus der Hand Esaus. Ich fürchte ihn, dass er kommen, mich schlagen könne, die Mutter samt den Kindern. Jetzt kommt es zu der Begegnung mit Esau, die dann später folgt. Aber zuerst heißt es, dass er an einem bestimmten Ort übernachtete, Vers 14. Er wollte dann ein Geschenk dem Esau entgegenbringen, ganz viel, Vers 16 und 17 wird das dann gesagt. Und seinen Knechten sagt, er geht hin, bringt ihm das Geschenk, vielleicht versöhnt das Geschenk ihn, beeinflusst ihn in seinem aggressiven Willen, mich zu töten und meine Familie zu töten. Und dann bringt er seine Familie rüber über einen Fluss. Und dann in Vers 23 heißt es, er stand in jener Nacht auf, nahm seine beiden Frauen, zog über die Furt des Jabbok. Vers 24, er führte sie dort und Jakob blieb allein zurück. Nacht. Bis die Morgenröte aufging, rang ein Mann mit ihm. Das ist eine ganz komische Geschichte. Da steht er in der Nacht allein, hat seine Frau und Kinder darüber gebracht. Jetzt steht er dort allein. Plötzlich kommt eine Gestalt auf ihn zu und beginnt einen Ringkampf. Und er erkennt die Gestalt überhaupt nicht richtig. Und die ringt mit ihm und die ringt mit ihm. Und dann sagt er, heißt es Vers 26, als er ihn nicht überwältigen konnte, das heißt dieser Mann, der mit ihm rang, da rührte er sein Hüftgelenk an. Das Hüftgelenk Jakobs wurde verrenkt, als er mit ihm rang. Da sprach er, lass mich los, denn die Morgenröte ist aufgegangen, sagt dieser Mann. Und er, Jakob, sprach, ich lasse dich nur nicht los, denn du hast mich erst gesegnet. Da sprach er, Jakob, was ist dein Name? Der Engel, was ist dein Name? Und er sprach, Jakob. Da sprach er nicht, Jakob soll fortan dein Name heißen, sondern Israel, denn du hast mit Gott und mit Menschen gerungen und hast obgesiegt. Und Jakob fragte, sprach, sag mir doch deinen Namen. Da sprach er, dieser Mann, warum doch fragst du nach meinem Namen? Und er segnete ihn dort. Und Jakob gab den Ort den Namen Pniel, oder manche übersetzen dann Pnuel, das heißt Angesicht Gottes. Hier haben wir eine gewaltige Wende in der Geschichte Jakobs. Vielleicht schlagen wir mal eben einen Propheten auf, und zwar Hosea. Hosea Kapitel 12. Vers 13 zuerst. Jakob floh in das Gebiet von Aram, der Überlister. Und Israel diente um eine Frau und hütete um eine Frau. Jakob floh in das Gebiet von Aram, der Überlister. Und diese 20 Jahre, die er dort diente, da nennt Gott jetzt plötzlich Jakob Israel schon. Der Gotteskämpfer. Das war etwas, wo Jakob Ausharren bewies. Kapitel 12, Vers 4. Im Mutterleib hielt er die Verse seines Bruders. Das bezieht sich ganz auf den Anfang. Und in seiner Manneskraft kämpfte er mit Gott. Er kämpfte mit dem Engel,
und überwand. Er weinte und flehte zu ihm. In Bethel fand er ihn und dort redete er mit uns.
Hier haben wir eine kurze Zusammenfassung der ganzen Geschichte.
Er kämpfte mit Gott, sagt Hosea 12. Er kämpfte mit dem Engel, sagt Hosea 12. Und 1. Mose 33, 32 sagt, er kämpfte mit einem Mann.
Wer war das denn jetzt?
Es kann eigentlich nur einer gewesen sein, der auch Engel genannt wird schon mal. Engel Jahwes im Alten Testament. Der auch Mann genannt wird im Neuen Testament. Durch einen Mann, den er dazu gesetzt hat, Apostel 17. Und der zugleich Gott ist. Das ist natürlich der Herr Jesus. Der präexistente Herr Jesus. Präinkarnierte, könnte man dann sagen. Also der fleischgewordene Jesus vor seiner Fleischwerdung in Johannes 1. Aber hier sehen wir sehr interessant, dass er hier sagt, nicht Jakob soll fortan dein Name heißen, sondern Israel, Kämpfer Gottes. Wir werden das noch sehen, warum das so wichtig ist. Was wird verrenkt? Die Quelle seiner Kraft, seiner menschlichen Kraft, sein Hüftgelenk. Das Hüftgelenk spricht von der Kraft des Menschen, von den Lenden, wo die natürliche Kraft des Menschen sitzt. Und hier kriegt er den ersten großen Schuss in seine natürliche menschliche Energie. Und er merkt, ich brauche die Führung, den Segen Gottes in meinem Leben. In eigener Kraft geht nichts. Und dann heißt es so schön, Vers 32, die Sonne ging ihm auf. Wenn wir zurückblättern, hatten wir dann nicht gelesen, die Sonne ging unter. So ist das Leben. Wenn wir anfangen, mit dem Herrn Jesus zu leben. Die Sonne geht ihm auf. Genauso wird es bei dem Volk Israel sein, prophetisch. Maleachi am Ende, 4 oder 3 jetzt, da steht, dass einmal die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen wird mit Heilung in ihren Flügeln. Für das Volk Israel und letztlich auch für die Nation. Die Sonne geht auf für Jakob. Und Jakob hebt seine Augen auf und er sieht Esau kommen. Und was passiert jetzt? Er nennt sich immer wieder Knecht gegenüber Esau und Esau tut ihm gar nichts. Sie schließen einen Bund. Es geht alles wunderbar. Es gibt keine Probleme. Und der Esau wollte dann erst mit dem Jakob zusammenziehen, den Weg ziehen. Aber Jakob macht das dann auch sehr geschickt und sagt, nee, geh du doch bitte den Weg dort. Zieh du, damit ich gemächlich dahin ziehen kann, wo ich denke, hinziehen zu sollen und so. Und das passiert dann auch. Und so geht das friedlich auseinander. Friedlich auseinander mit Laban. Friedlich auseinander mit Esau. Und dann bricht er auf nach Sukkot. Und in Sukkot, das Wort heißt Hütten, da baut er sich ein Haus. Und er gibt den Namen, den Ort, den Namen Sukkot. Und dann schlägt er dort sein Zelt auf. Er kaufte das Stück Feld dort. Und er richtete dort ein Altar auf und nannte ihn Gott, der Gott Israels. El Eloi Israels. Frage. War das eigentlich richtig? Was meint ihr? Was hat Gott zu ihm gesagt? Wo, von welchem Ort ist er der Gott? Von Bethel. Dort sollte er hingehen. Natürlich könnte man vordergründig sagen, das ist doch schön. Also, ja, er hat doch ein Altar hier. Aber es war nicht der Ort, wo Gott sich ihm offenbarte, wo die Engel auf und nieder stiegen. Es war nicht der Ort, wo Gott ihn hinhaben wollte. Deswegen wundern wir uns auch nicht über Kapitel 34. Denn die Männer in Sukkot, die waren alle sehr hübsch. Und die Diener, die hatte ein ganz natürliches Verlangen, mal einen Mann kennenzulernen. So wie Jakob auch mal ein natürliches Verlangen hatte, Frauen kennenzulernen. Dann gingen die Diener aus, um die Männer mal zu besehen. Wenn wir uns an einem falschen Ort befinden, kann es sein, dass unsere Kinder Dinge tun, die wir nicht beeinflussen können. Vielleicht hat Jakob gesagt, du Diener, pass mal auf, pass dich hier nicht den Männern an. Aber die Diener sah das und es heißt zuerst, sie ging aus, die Töchter des Landes zu sehen.
Vielleicht hat sie sich den Töchtern des Landes so angepasst, in ihrer Mode. Ja? Ist ja so, nicht? Das war ganz genauso aussehen wie die Töchter des Landes. Und wenn wir genauso aussehen wie die Welt, dann kriegen die Männer dieser Welt auch ein Interesse daran, diese Frauen zu haben. Dann interessiert sie nicht, ob sie aus einer gläubigen Familie sind. Und das dann passiert. Es fand dann ein Beischlaf statt mit diesem Siechem. Die war entehrt worden, die Diener. Und dann hat sie natürlich Brüder und die Brüder kriegen das mit und werden unheimlich sauer. Und dann gibt es ein Gespräch mit dem Hemor, mit dem Vater von diesem Siechem. Gibt es eine ziemliche Auseinandersetzung und dann gibt es einen Handel. Und dann wird gesagt, leg mir doch eine Heiratsgabe auf und Geschenk. Gib mir das Mädchen zur Frau, sagt dieser Siechem dann. Und dann sagt Jakob und die Söhne Jakobs redeten betrügerisch, Vers 13, und sagen, wir können das nicht tun. Unter einer Bedingung, Vers 15, wollen wir euch zu Willen sein, wenn alles Männliche bei euch beschnitten wird. Das war so ein richtiger Kuhhandel, ja. Und die gehen tatsächlich darauf ein, denn sie sagen, ihre Worte waren gut in den Augen Hemors und Sichems, des Sohnes Hemors, Vers 18. Und bei so einer Beschneidung haben die Männer dann ziemliche Schmerzen. Und das haben dann zwei Söhne Jakobs ausgenutzt, um über diese Söhne herzufallen und kräftigen Totschlag dort und Mord anzurichten. Das war eine traurige Geschichte. Am Ende dieses Kapitels heißt es, da sprach Jakob, Vers 30, zu Simeon, zu Levi, ihr habt mich in Trübsal gebracht, indem ihr mich stinken macht unter den Bewohnern des Landes, unter den Kananitern, unter den Perisern. Ich aber bin ein zählbares Häuflein, sie werden sich gegen mich versammeln, mich schlagen, ich werde vertilgt werden, ich und mein Haus. Und dann sagen sie, sollte man unsere Schwester wie eine Hure behandeln? Natürlich nicht so. Aber der Jakob, der hätte zuerst einmal der Diener einschärfen müssen, dass sie sich nicht nach den Töchtern des Landes umsehen. Zweitens bleibt eben die Frage, ob der Ort richtig war, dass er dort sich ein Feld kaufte, sich festsetzte, wo Gott ihm gesagt hatte, nach Bethel sollst du gehen. Denn in diesem Ort wird noch nicht gesagt, dass die Teraphim vergraben werden. Hier kann die Sünde, die geheime, verborgene Sünde weiter bleiben. Und war es vielleicht die Ursache dafür, dass Rahel diese ganze Zeit die Teraphim hatte, dass die Dämonen durch diese Hausgötzen einen Einfluss auf Dina ausüben konnten, auf die Tochter, damit diese Tochter sich an die, mit dem Vorwand die Töchter zu sehen, des Landes, in die Hände des Sichem fiel. Wir sehen also die Lektionen in Jakobs Leben, die zeigen auch sehr deutlich sehr vieles über Erziehung, nicht? Haben wir leider nicht so viel Zeit, da so intensiv drauf einzugehen. Aber hier sehen wir, das war eine treue Geschichte. Und man merkt, wie Jakob jetzt so zerknirscht ist. Er hat doch diese herrliche Erfahrung in Peniel gemacht. Da plötzlich, es ist der Gott aller Gnade, der trotzdem über diesem Jakob wacht. Und Gott sprach zu Jakob, mache dich auf, zieh auf nach Bethel, wohne dort, mache dort einen Altar dem Gott, der dir erschienen ist. Als du vor deinem Bruder Esau flohst, weißt du noch, wie ich zu dir gesprochen habe? Ja, Herr, das weiß ich. Und jetzt kommt etwas ganz Seltsames, nämlich, dass der Jakob plötzlich sagt, Vers 2, tut die fremden Götter weg, die in eurer Mitte sind. Reinigt euch, wechselt eure Kleider. Wie kommt er darauf, ohne dass Gott überhaupt gesagt hat, schmeißt jetzt erstmal die Teraphim weg. Wie kommt der Jakob darauf und sagt, schmeißt jetzt mal die fremden Götter weg. Der Jakob, der stand auf einmal vor Gott. Und er muss irgendwas bemerkt haben. Vielleicht hat er es inzwischen auch entdeckt. Und er sagt so, jetzt haben wir die tiefsten Ursachen unserer Probleme. Wir müssen unsere Götter, die uns binden, an die Welt binden, an die Erde binden, die müssen wir wegschmeißen. Und dann wird der Segen Gottes los. Wirklich? Es ist das Kapitel, wo die meisten Beerdigungen stattfinden. Ist das denn Segen? Offensichtlich. Wir können nur kurz darauf eingehen. 1. Vers 6. Vers 4. Zuerst, sie gaben die fremden Götter die Ringe, die in ihren Ohren waren, und Jakob vergrub sie unter der Terebinte, die bei sich im ist. Das ist die Beerdigung der ganzen Götzen, der ganzen Eitelkeit. Dann kam der Schrecken Gottes über die Städte der Umgebung. Plötzlich sahen sie, da ist Erweckung. Was meint ihr, wenn man zurückgeht in die Geschichte der Erweckung des Abendlandes, was da passiert ist? In Plymouth gab es keine einzige Kneipe mehr, als die Brüderbewegung dort entstand. Weil so viele zum Glauben kamen, hatten kein Geld mehr, kam keiner mehr. Die hatten was ganz anderes zu tun, das Evangelium zu verbreiten, die Bibel zu lesen, Gemeinschaft, herrliche Gemeinschaft zu haben. Dann in Vers 8, Deborah, die Amme Rebekkas, starb. Die Amme Rebekkas, die Hebamme, die Rebekka hatte. Man fragt sich, wieso stirbt die jetzt? Hatte die einen Einfluss auf die Familie? Amme Rebekkas, wir erinnern uns an Rebekka mit ihrer List. Hat sie ständig einen Einfluss auf die Familie ausgeübt, der ungut war? Wir wissen es nicht. Jedenfalls starb sie. Dann heißt es in Vers 9, Gott erschien Jakob wiederum und er sprach zu ihm, dein Name ist Jakob, dein Name soll fortan nicht Jakob heißen, sondern Israel soll dein Name sein. Und er gab ihm den Namen Israel. Ja, wir hatten doch vorhin schon gelesen, dass er den Namen bekommen hat. Denn jetzt nochmal? Hier steht, dein Name ist Jakob. Das hatte er dort nicht gesagt, Gott, ausdrücklich. Da hat er ihn Israel genannt. Aber hier betont er nochmal, dein Name, mein lieber Freund, ist eigentlich Jakob, Überlister. Das Leben bisher war nichts anderes, wenn durch meine Gnade du nicht bewahrt worden wärst, als List und Tücke. Sowohl bei Laban, mit deinem Nachhelfen, dass die Schafe sich da, besonders Schafe sich vermehrten, als diese Art und Weise, wie du deinem Bruder Esau entgegenkommen wolltest, war alles menschliche Planung. Aber jetzt, dein Name ist Jakob und jetzt, dein Name soll fortan nicht Überlister heißen, Jakob, sondern Israel, Gotteskämpfer soll dein Name sein. Sozusagen in Anlehnung an den Gotteskampf im Pniel. Und er gab ihm den Namen Israel. Und Gott sprach zu ihm, ich bin Gott, der Allmächtige. So hat sich Gott auch Abraham in 1. Mose 17 vorgestellt, als der Gott, der Allmächtige. Der Allmächtige Gott, ich habe dich geführt, Jakob. Und dann gibt er ihm wiederum eine wunderschöne Verheißung. Und der Jakob richtet ein Denkmal auf und gab dem Ort den Namen Bethel noch einmal. Bethel. Dann brechen sie auf. Und die Rahel ist schwanger und die Rahel stirbt. Während sie so stirbt, da gibt sie dem Sohn, den sie gebären würde, den Namen Benoni. Und jetzt sagt das erste Mal Jakob, nein, nicht Benoni, sondern Benjamin. Übrigens hier gibt er als erstes, das erste Mal seinem Sohn den Namen. Die ganzen Kinder, die bisher geboren wurden, die wurden von den Frauen benannt. Hier benennt er diesen Sohn. Nicht Benoni soll er heißen, sondern Benjamin. Benoni heißt Sohn meiner Not, Sohn meines Schmerzes. Das war das Leben bis hierher. Aber er sagt, nein, jetzt heißt er Benjamin, Sohn meiner Rechten. Und Benjamin ist eigentlich so ein schönes Bild von dem Herrn Jesus, der zu Rechten des Vaters ist. Und dann stirbt schließlich noch Isaak mit 180 Jahren. Jakob mit 175, Abraham mit 175, Jakob schließlich mit 147. Der Isaak stirbt auch. Auch die Zeit ist zu Ende. Das heißt, da, wo Gott ihm jetzt so ganz besonders erscheint, ist die Drangsal am größten. Können wir jetzt verstehen, warum wir vorhin die Psalmen gelesen haben, über die Drangsal, wo der Gott Jakobs erwähnt wird, dass der Gott Jakobs die Hilfe Jakobs ist.
die Hilfe Israels ist. So wird Israel in der Zukunft einmal in die Drangsal kommen, Jeremia 30, in die Drangsal Jakobs kommen. Und in dieser Drangsal werden sie den wahren Benjamin, der ursprünglich der Sohn meines Schmerzes ist, Christus am Kreuz, da würde er der Benjamin sein, Sohn meiner Rechten, der von der Rechten Gottes kommen wird und dieses Volk aus der Drangsal herausholen wird. Und dann werden die 12 Stämme Jakobs, Israels, sagen, wehklagen und sagen, das ist der Messias, den wir gekreuzigt haben. Dann ist Jakob Israel, Gottes Kämpfer. Und dann wird der Herr Jesus im tausendjährigen Reich dort wohnen und sein wahres Betel haben. Jesaja Kapitel 2, vom Haus Gottes wird das Gesetz Gottes ausgehen. Von Bethel sozusagen, obwohl Jerusalem das dann ist. Das ist dann die prophetische Geschichte nicht. Hier haben wir also diesen Tod der verschiedenen Personen. Dann kommt Kapitel 36 und dann kommt Kapitel 37 schließlich. Und da heißt es in Vers 1, Jakob wohnte im Lande, in dem sein Vater als Fremder geweilt hatte, im Land Kanaan. Und dann heißt es in Vers 2, dies ist die Geschichte Jakobs. Josef, 17 Jahre alt, weidete die Herde mit seinen Brüdern. Jakob beendet sein Leben, das haben wir vorhin auch gelesen, mit dem Gott, der ihn weidete in seinem Leben. Das kann er am Ende seines Lebens anbetend über dem Stab sagen. Und das Leben Josefs beginnt mit diesem Wort weiden wieder. Es ist der Hirte Israels, der diesen Jakob bewahrt hat. Es ist der Hirte Israels, der einen Josef bewahrt hat. Es ist der Hirte Israels, der das Volk Israel bis in unsere Zeit bewahrt hat. Und selbst wenn jetzt sich die muslimischen Länder entwickeln, auch die Türkei und alle, und Russland sich auf die Seite Assad stellt und auf die Seite der Türkei stellt, wenn sich das alles entwickeln wird und dieses kleine Volk so bedrängt sein wird, es ist der Hirte Israels, der dieses Volk nicht lassen wird. Und wer sich an diesem Volk vergreift, greift den Augapfel Gottes an. Denn Hitler, 1937 oder 39 bis 45, oder früher schon, wollte das Volk Israel verderben. Kein Jude mehr auf der Erde. 1948 hat Gott, ich sage immer, das ist die Ironie Gottes, gesagt, jetzt werde ich euch zeigen, wie ich handle. Ich werde dieses Volk, das eigentlich jetzt ein für alle Mal verdorben sein sollte, zurückführen in das Land Israel. Dann kamen die vielen Kämpfe, die Israel dort mitmachen musste, die Kriege, wo damals der Präsident Nasser gesagt hat, ich möchte das Blut Israels im Mittelmeer schwimmen sehen. Hat nur 6 Tage gedauert, dann sah das Blut seiner eigenen Soldaten schwimmen. Nein, egal, kann sein, dass Israel noch schlimme Zeiten durchmachen muss. Macht es auch noch durch. Aber Gott verlässt dieses Volk nicht. Und Gott verlässt dich und mich nicht. Gott verlässt seine Versammlung nicht auf dieser Erde. Auch wenn wir uns alle streiten und zerstreiten und zertrennen. Gott hat einen völlig anderen Blick. Er sieht den Leib seines Sohnes. Keine Organisation. Die gibt es überhaupt nicht. Wie der Bibel, ja. Sondern er sieht einen Organismus. Die vielen Glieder seines Leibes. Und er sieht in der Geschichte Jakobs den wahren Josef, der verkauft worden ist, in die Grube geworfen ist, der nach Ägypten ging und schließlich der Retter Jakobs wurde und seiner Söhne und seiner Brüder. So wie der Herr Jesus in die Grube geworfen wurde, in die tiefste Grube, in Bitternis, in Schrecken, aber herausgeholt ist aus dem Tod, auferstanden, nach Römer 6, Vers 4, durch die Herrlichkeit des Vaters auferweckt, zur Rechten Gottes sitzen, von dort wird er wiederkommen. Und vielleicht ist unser Leben manchmal wie das Leben Jakobs, aber vergessen wir nie, das Leben Jakobs kann dein und mein Leben sein. Die Güte Gottes wird nie von der Treue Gottes weichen. Deswegen möchten wir noch zum Schluss den Vers aufschlagen, 2. Timotheus 2, Vers 13, Wenn wir untreu sind, er bleibt treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Was heißt das praktisch? Wenn wir denken, wir können eigene Wege gehen, uns der Welt anpassen, mit der Welt mitschwimmen, unserem eigenen Fleisch nachgehen, das können wir natürlich tun. Wir werden immer den Kürzeren ziehen. Und die Schrift sagt, Gott bleibt treu. Er kann sie nicht verleugnen. Was kann er nicht verleugnen? Er kann seine eigenen Verheißungen, die er uns gegeben hat, nicht verleugnen. Das kann er nicht. Wen er auserwählt hat, wen er seinen Geist gegeben hat, wen er versiegelt hat, den wird er bewahren bis zum Ende. Deswegen sagt Petrus in 1. Petrus 1, die durch Gottes Macht, durch Glauben bewahrt werden zur Errettung. So war das bei Jakob auch. Durch Gottes Macht, durch Glauben bewahrt zur Errettung. So, noch einmal zurück zum ersten Buch Mose. Und zwar zu Kapitel 46. Israel brach auf und alles, was er hatte, und kam nach Beerseba. Er opferte Schlachtopfer dem Gott seines Vaters Isaak. Und Gott redete zu Israel in den Gesichten der Nacht und sprach, Jakob, Jakob, zweimal. So wie er zu Abraham sprach, Abraham, Abraham. Und er sprach, hier bin ich. Und er sprach, ich bin der Gott deines Vaters. Fürchte dich nicht, nach Ägypten hinzuziehen. Jetzt zog er nach Ägypten aufgrund dieser wunderbaren, deutlichen Botschaft Gottes an ihn. In Ägypten, da trifft er den Josef. Und dann sieht er sozusagen in die Zukunft, und in 1. Mose 49 gibt er dann einen herrlichen Segen seinen Söhnen. Eine ganz wunderbare Geschichte, das wäre ein sicherer, einen besonderen Vortrag wert. Eine wunderbare prophetische Geschichte Israels, die man in den Segen über die Söhne erkennen kann. Und dann stirbt er in Frieden und betet an über seinem Stab. Was war das Leben Jakobs? Doch ein unruhiges, arbeitsames, von List und Tücke und menschlicher Planung geführtes Leben. Und Gott kommt doch mit ihm zum Ziel. Das ist natürlich wunderbar, dass er so ein Mensch wie mich herausgenommen hat aus dem gegenwärtigen bösen Zeitlauf und dass er mich bewahrt zur Errettung. Und wenn du das auch sagen kannst, wenn du ein Kind Gottes bist, herausgenommen aus der Welt und bewahrt zur Errettung, nicht durch unsere Kraft, aber durch Gottes Macht. Ist das nicht etwas Herrliches? Die Güte und Liebe und Barmherzigkeit Gottes. Und motiviert uns das nicht, dass wir sagen, nee, also diese ganzen Umwege, 20 Jahre, ja. Und dann hat er noch an einer Stelle gesagt, 10-mal hat er zu Laban gesagt, 10-mal hast du meinen Lohn verändert. Das lesen wir überhaupt nicht, aber Jakob sagt ihm das in der Begegnung. 10-mal hast du meinen Lohn verändert. Was war das für eine Krücke, ne? Der Laban. Aber Jakob hat das alles über sich ergehen lassen. Das waren die Regierungswege Gottes. Und die Gnadenwegen Gottes, die führten ihn dazu, dass er ein Anbeter wurde. Gott gebe, dass wir aus dieser Geschichte ein klein wenig lernen, auch für unser praktisches, persönliches Leben, Eheleben und Familienleben und Versammlungsleben.